Kapitel 14. Durch die Nadel, eine warme, sanfte Umarmung. Alle Substanzen, die heute beim Drogenmissbrauch hauptsächlich eingesetzt werden, stammen von natürlichen Pflanzenprodukten und sind den Menschen seit Jahrtausenden bekannt. Opium, die Grundlage des Heroins, ist ein Extrakt des asiatischen Mohns Papaver somniferum, Schlafmohn. Bereits vor 4000 Jahren kannten die Sumerer und Ägypter seinen Nutzen für die Behandlung von Schmerzen und Durchfall sowie seine Fähigkeit, den psychischen Zustand eines Menschen zu beeinflussen. Kokain ist ein Extrakt aus den Blättern des Erythroxylon coca, einem Strauch, der an den östlichen Hängen der Anden im Westen Südamerikas gedeiht. Schon lange vor ihrer Eroberung kauten Ureinwohner im Amazonasgebiet Coca als Mittel gegen Müdigkeit und um das Hungerbedürfnis auf langen, beschwerlichen Bergreisen zu unterdrücken. Coca wurde auch in spirituellen Praktiken verehrt. Die Ureinwohner nannten es die göttliche Pflanze der Inkas. Die spanischen Invasoren prangerten die Wirkung von Coca im wahrscheinlich ersten ideologisch geführten Krieg gegen Drogen in der neuen Welt als eine Wahnvorstellung des Teufels an. Die Hanfpflanze, aus der Marihuana gewonnen wird, wuchs zuerst auf dem indischen Subkontinent und wurde 1753 von dem schwedischen Wissenschaftler Carl von Linné auf den Namen Cannabis sativa getauft. Sie war bereits den alten Persern, Arabern und Chinesen bekannt. Die früheste Aufzeichnung von ihrer pharmazeutischen Verwendung findet man in einem chinesischen Kompendium der Medizin, das vor fast 3000 Jahren geschrieben wurde. Auch die alten Chinesen verwendeten aus Pflanzen gewonnene Stimulantien, zum Beispiel zur Behandlung einer verstopften Nase und versteimter Bronchien. Alkohol, der mittels einer von Mikroorganismen, also Hefepilzen, unterstützten Gärung hergestellt wird, ist ein so unauslöschlicher Teil der menschlichen Geschichte und Anlass der Freude, dass er in vielen Traditionen als ein Geschenk der Götter geehrt wird. Im Gegensatz zu seinem heutigen Ruf wurde er auch als Quelle der Weisheit angesehen. Der griechische Historiker Herodot erzählt von einem Stamm im Nahen Osten, dessen Ältestenrat eine Entscheidung, die er nüchtern getroffen hat, niemals aufrechterhalten würde, wenn er sie nicht auch unter dem Einfluss von starkem Wein bestätigen würde. Andersherum wurden Einfälle, die sie im Rausch hatten, noch einmal überprüft, wenn sie wieder nüchtern waren. Keine dieser Substanzen könnte uns beeinflussen, wenn sie nicht auf die natürlichen chemischen Prozesse im menschlichen Gehirn wirken und sich diese zunutze machen würden. Drogen haben Einfluss darauf, wie wir uns verhalten und fühlen, weil sie ähnlich wirken wie unsere natürliche Gehirnchemie. Diese Ähnlichkeit ermöglicht es ihnen, Rezeptorstellen auf unseren Zellen zu besetzen und mit den hirneigenen Botenstoffsystemen zu interagieren. Aber warum ist das menschliche Gehirn so empfänglich für Suchtstoffe? Die Natur hätte nicht Millionen von Jahren gebraucht, um das unglaublich komplizierte System von Gehirnkreisläufen, Neurotransmittern und Rezeptoren zu entwickeln, die bei einer Sucht beteiligt sind, nur damit die Menschen high werden, ihren Problemen entkommen oder an einem Samstagabend eine wilde Zeit haben können. Diese Schaltkreise und Systeme, schreibt der führende Neurowissenschaftler und Suchtforscher Professor Jaak Panksepp, müssen, Zitat, einem anderen entscheidenden Zweck dienen als dem intensiven Konsum hochreiner chemischer Verbindungen, die der Mensch vor kurzem entwickelt hat. Zitat Ende. Sucht mag kein natürlicher Zustand sein, aber die Hirnregionen, die von der Sucht untergraben werden, sind Teil unserer zentralen Überlebensmaschinerie. Ich ertappe mich dabei, wie ich hier in eine Falle gerate. Wenn ich schreibe, dass Sucht das Gehirn untergräbt, wird mir klar, dass ich den Eindruck erwecke, die Sucht führe ein Eigenleben, wie ein Virus, das in den Körper eindringt, ein Raubtier, das zum Angriff bereit ist, oder ein ausländischer Agent, der in ein nichtsahnendes Gastland eindringt. In Wirklichkeit wird die Verhaltenskonstellation, die wir als Sucht bezeichnen, durch ein komplexes System neurologischer und emotionaler Mechanismen provoziert, die sich im Inneren einer Person entwickeln. Diese Mechanismen existieren nicht separat und verfolgen kein eigenes bewusstes Ziel, auch wenn der Süchtige oft das Gefühl hat, von einer mächtigen Kontrollinstanz regiert zu werden oder an einer Krankheit zu leiden, der er sich nicht widersetzen kann. Es wäre also zutreffender zu sagen, Sucht ist vielleicht kein natürlicher Zustand, aber die Hirnregionen, in denen ihre Kräfte entstehen, sind entscheidend für unser Überleben. Die Kraft des Suchtprozesses ergibt sich aus eben dieser Tatsache. Betrachten wir folgende Analogie. Nehmen wir an, bei einer Person wurde der Teil des Gehirns, der die Körperbewegungen steuert, der Motorkortex, verletzt oder hat sich nicht richtig entwickelt. Diese Person wäre unweigerlich körperlich beeinträchtigt. Wenn die beeinträchtigten Nerven nur für die Bewegungen des kleinen Zehs zuständig wären, wäre der Verlust kaum wahrnehmbar. Wenn sie allerdings die Aktivität eines Beines steuern müssten, hätte die Person eine erhebliche Behinderung. Mit anderen Worten, die Beeinträchtigung wäre proportional zum Umfang und zur Bedeutung des gestörten Hirnareals. So ist es auch bei der Sucht. Es gibt kein Suchtzentrum im Gehirn, keine Schaltkreise, die ausschließlich für Suchtverhalten verantwortlich sind. Die an der Sucht beteiligten Gehirnsysteme gehören zu den wichtigsten Organisatoren und Motivatoren des menschlichen emotionalen Lebens und Verhaltens und haben daher einen starken Einfluss auf den Menschen. Drei große Netzwerke sind daran beteiligt. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden wir uns mit dem Opioidsystem sowie in den Kapiteln 15 und 16 mit dem Dopaminsystem, das Anreiz- und Motivationsfunktionen ausübt, und dem Selbstregulationssystem im Kortex, der grauen Substanz, befassen. Die bestimmenden Moleküle des Opioidsystems sind die natürlichen Betäubungsmittel des Gehirns, die Endorphine. In den 1970er Jahren wurde erstmals ein körpereigenes Opioidsystem im Gehirn eines Säugetiers identifiziert. Die Eiweißmoleküle, die in diesem System als chemische Botenstoffe fungieren, wurden von dem US-Forscher Eric Simon als Endorphine bezeichnet, weil sie endogen sind, das heißt, ihren Ursprung im Organismus haben, und weil sie Ähnlichkeit mit Morphin haben. Morphin und seine Opiatverwandten passen zu den Endorphinrezeptoren des Gehirns, und daher stellt der wichtigste Endorphinrezeptor das molekulare Tor zur Opioidabhängigkeit dar. Der Mensch ist nicht das einzige Lebewesen mit einem angeborenen Opioidsystem. Wir teilen dieses Vergnügen mit unseren nahen und fernen Verwandten auf der Evolutionsleiter. Selbst einzellige Organismen produzieren Endorphine. Es überrascht nicht, dass Endorphine für uns genau das Gleiche leisten wie die pflanzlichen Opioide. Sie sind starke Schmerzmittel, sowohl gegen physische als auch emotionale Leiden. Sie gewähren, mit den Worten des Opiatjüngers Thomas de Quincey, Gelassenheit, Gleichmut, die Beseitigung jeder tief sitzenden Irritation. Für den zerfahrenen und seelisch leidenden Menschen kann ein Endorphinschub, genau wie eine Infusion von Opiaten, die Erregung beruhigen und die Zerfahrenheit zentrieren. Neben ihren beruhigenden Eigenschaften erfüllen Endorphine auch andere lebenswichtige Funktionen. Sie sind entscheidende Regulatoren des autonomen Nervensystems, des Teils, den wir nicht bewusst steuern können. Sie wirken auf viele Körperorgane, vom Gehirn über das Herz bis zu den Eingeweiden. Sie beeinflussen Stimmungen, die körperliche Aktivität sowie den Schlaf und regulieren den Blutdruck, die Herzfrequenz, die Atmung, die Verdauung und die Körpertemperatur. Sie helfen sogar, unser Immunsystem zu stärken. Endorphine sind die chemischen Katalysatoren für unser Erleben von Schlüsselemotionen, die menschliches Leben oder das Leben anderer Säugetiere möglich machen. Am entscheidendsten ist, dass sie die emotionale Bindung zwischen Mutter und Kind ermöglichen. Wenn bei neugeborenen Labortieren die natürlichen Opioidrezeptoren genetisch ausgenockt werden, können sie keine sichere Verbindung zu ihren Müttern erleben. Sie leiden weniger darunter, wenn sie von der Mutter getrennt werden, was dazu führt, dass sie ihr nicht die notwendigen Signale geben können, damit diese als fürsorgliches und beschützendes Muttertier fungieren kann. Es ist nicht so, dass sie kein Unbehagen oder keine Angst empfinden können. Das tun sie durchaus, wenn sie zum Beispiel Kälte oder Gefahrensignalen wie dem Geruch von männlichen Mäusen ausgesetzt sind. Doch ohne Opioidrezeptoren können sie die Beziehung zu ihrer Mutter, von der ihr Überleben abhängt, nicht aufrechterhalten. Sie zeigen kein Interesse an den Signalen der Mutter. Stellen Sie sich die Gefahr vor, der die Tierkinder ausgesetzt wären, wenn sie sich in der Wildnis ihrer Mutter gegenüber gleichgültig verhielten. Umgekehrt können Jungtiere, Hunde, Küken, Ratten und Affen, die Trennungsängste erleben, wenn sie von der Mutter isoliert werden, durch kleine, nicht sedierende Dosen von Opiaten beruhigt werden. Endorphine wurden zutreffend als Emotionsmoleküle bezeichnet. Die Bedeutung der Endorphine für die menschlichen Gefühle wurde durch eine bildgebende Studie mit 14 gesunden weiblichen Freiwilligen veranschaulicht. Ihre Gehirne wurden gescannt, während sie sich in einem neutralen, emotionalen Zustand befanden, und dann noch einmal, nachdem sie gebeten wurden, an ein unglückliches Ereignis in ihrem Leben zu denken. 10 von ihnen erinnerten sich an den Tod eines geliebten Menschen, 3 erinnerten sich an Trennungen von ihrem Freund und eine konzentrierte sich auf einen kürzlich geführten Streit mit einem engen Freund. Mit Hilfe eines speziellen Tracer-Stoffes konnte auf dem Scan bei jeder Teilnehmerin die Aktivität der Opioidrezeptoren in den emotionalen Zentren ihres Gehirns markiert werden. Während die Frauen unter dem Eindruck der traurigen Erinnerungen standen, waren diese Rezeptoren viel weniger aktiv. Positive Erwartungen hingegen regen das Endorphinsystem an. Wissenschaftler haben beobachtet, dass die Aktivität der Opioidrezeptoren zunimmt, wenn Menschen, zum Beispiel, davon ausgehen, dass ihre Schmerzen gelindert werden. Sogar die Verabreichung von inerten Medikamenten, Substanzen, die keine direkte körperliche Wirkung haben, aktivieren die Opioidrezeptoren, was zu einer verminderten Schmerzwahrnehmung führt. Dies ist der sogenannte Placebo-Effekt, der weit davon entfernt ist, imaginär zu sein, sondern ein echtes physiologisches Ereignis ist. Das Medikament ist zwar inert, aber das Gehirn wird durch seine eigenen Schmerzmittel, die Endorphine, beruhigt. Opioidrezeptoren sind im ganzen Körper zu finden und spielen in jedem Organ eine spezifische Rolle. Im Nervensystem wirken sie als Beruhigungs- und Schmerzmittel, wohingegen sie beispielsweise in den Eingeweiden die Aufgabe haben, die Muskelkontraktionen zu verlangsamen oder im Mund die Sekretbildung zu reduzieren. Deshalb können Narkotika, die zur Schmerzlinderung eingenommen werden, an anderer Stelle im Körper unerwünschte Nebenwirkungen wie Verstopfung oder einen trockenen Mund verursachen. Warum also gibt es so viele verschiedene Aufgaben für eine Klasse von natürlichen chemischen Stoffen? Weil die Natur, diese sparsame Hausfrau, gerne das Bewährte beibehält und für jede Art von Botenprotein möglichst viele Verwendungsmöglichkeiten sucht. Mit dem Fortschreiten der Evolution fanden Systeme und Substanzen, die in einfacheren Organismen eine relativ eng gefasste Funktion erfüllten, in den entstehenden höheren, komplexeren Spezies neue Wirkungsbereiche. Viele andere körpereigene chemische Substanzen dienen unterschiedlichen Zwecken, und je weiter ein Organismus entwickelt ist, desto mehr Funktionen übernimmt eine bestimmte Substanz. Das gilt sogar für Gene. In einem Zelltyp erfüllt ein bestimmtes Gen eine spezielle Funktion und anderswo im Körper ist es für eine ganz andere Aufgabe vorgesehen. In seinem Buch Effective Neuroscience beschreibt Dr. Jaak Panksepp am Beispiel von Reptilien faszinierend die Rolle, die Vasotocin spielt, eine primitive Version des Proteins Oxytocin, das bei weiblichen Säugetieren die Wehen- und Milchbildung auslöst. Vasotocin ist ein altes Hirnmolekül, das bei Reptilien den Geschlechtstrieb steuert. Dasselbe Molekül hilft auch bei der Geburt von Reptilienjungen. Wenn eine Meeresschildkröte nach Tausenden von Meilen auf ihrem angestammten Strand landet und beginnt ihr Nest zu graben, wird ein uraltes Bonding-System aktiviert. Der Vasotocin-Spiegel im Blut der Schildkrötenmutter steigt an, wenn sie ein Loch gräbt, das groß genug ist, um eine Vielzahl von Eiern aufzunehmen, und erreicht noch höhere Werte, wenn sie ein Ei nach dem anderen ablegt. Sobald die Eier gelegt und mit Sand bedeckt sind, sinkt der Vasotocinspiegel im Blut der Schildkrötenmutter auf ein unbedeutendes Niveau. Ihre mütterlichen Pflichten sind erfüllt und sie begibt sich auf eine weitere, lange Seereise. Säugetiermütter verlassen normalerweise ihre Brut nicht so leicht. Sie bleiben bei ihren hilflosen Jungen. Und Oxytocin, eine komplexere Version von Vasotocin, spielt eine weitaus vielfältigere Rolle als sein Pendant bei den Reptilien. Es löst nicht nur Wehen aus, sondern wirkt auch auf die Launen der Mutter und fördert ihre physische und emotionale Fürsorge für den Säugling. Bei Säugetieren beiderlei Geschlechts trägt Oxytocin auch zum Orgasmus bei und kann allgemein als eines der Liebeshormone betrachtet werden. Genau wie Opioide kann Oxytocin Trennungsängste verringern, wenn es verzweifelten Jungtieren verabreicht wird. Es ist bezeichnend, dass Oxytocin auch mit Opioiden interagiert. Es ist kein Endorphin, aber es erhöht die Empfindlichkeit der Opioidsysteme des Gehirns gegenüber Endorphinen, die Art und Weise, wie die Natur dafür sorgt, dass wir keine Toleranz gegenüber unseren eigenen Opioiden entwickeln. Beachten Sie, dass Toleranz den Prozess bezeichnet, durch den ein Süchtiger nicht mehr den Genuss von bisher wirksamen Dosen einer Droge verspürt und daher immer höhere Mengen braucht. Warum ist es so wichtig, eine Toleranz gegenüber unseren natürlichen Glücksbotenstoffen zu verhindern? Weil Opioide für die elterliche Liebe notwendig sind. Das Wohlbefinden des Säuglings wäre gefährdet, wenn die Mutter unempfindlich gegenüber dem Einfluss ihrer eigenen Opioide wäre. Stillende Mütter erleben große Endorphinschübe, da sie liebevoll mit ihren Babys interagieren. Endorphin-Hochgefühle können eine der natürlichen Belohnungen der Mutterschaft sein. Angesichts der vielen undankbaren Aufgaben, die die Säuglings- und Kinderpflege mit sich bringen, hat die Natur dafür gesorgt, dass wir Freude an der Elternschaft haben können. Toleranz würde uns nicht nur dieser Freuden berauben, sie würde die Existenz des Säuglings bedrohen. Es wäre katastrophal, schreibt Professor Panksepp, wenn Mütter ihre Fähigkeit verlieren würden, intensive soziale Befriedigung aus der Fürsorge für ihre noch sehr kleinen Kinder zu empfinden. Indem Oxytocin unsere Gehirnzellen empfindlicher für Opioide macht, erlaubt es uns, süchtig nach unseren Babys zu bleiben. Mit anderen Worten, Opioide sind die chemischen Dreh- und Angelpunkte des Gefühlsapparats im Gehirn, der für den Schutz und die Pflege des Säuglings verantwortlich ist. Somit entsteht die Abhängigkeit von Opiaten wie Morphium und Heroin in einem Gehirnsystem, das die stärkste emotionale Dynamik der menschlichen Existenz steuert. Den Bindungsinstinkt. Die Liebe. Bindung ist der Antrieb für körperliche und emotionale Nähe zu anderen Menschen. Sie sichert das Überleben des Säuglings, indem sie den Säugling mit der Mutter und die Mutter mit dem Säugling verbindet. Während des ganzen Lebens treibt uns der Bindungstrieb dazu, Beziehungen und Gesellschaft zu suchen. Er hält Familienbande aufrecht und hilft, Gemeinschaft aufzubauen. Wenn sich Endorphine an Opioidrezeptoren anlagern, lösen sie die Botenstoffe von Liebe und Bindung aus und helfen uns, die sozialen Wesen zu sein, die wir sind. Es mag verwundern, dass die Natur einer einzelnen Klasse von körpereigenen chemischen Stoffen offensichtlich sehr unterschiedliche Aufgaben übertragen hat, wie die Linderung körperlicher und seelischer Schmerzen, die Schaffung von Eltern-Kind-Bindungen, die Pflege sozialer Beziehungen und die Auslösung intensiver Lustempfindungen. Tatsächlich sind diese fünf Rollen eng miteinander verbunden. Opioide haben nicht die Wirksamkeit, Schmerzen wegzunehmen. Stattdessen vermindern sie unser Bewusstsein, sie als unangenehmen Reiz wahrzunehmen. Schmerz beginnt als ein physiologisches Phänomen, das im Gehirn registriert wird, aber wir können ihn zu jedem Zeitpunkt bewusst wahrnehmen. Oder auch nicht. Was wir Schmerzen haben nennen, ist unser subjektives Erleben dieses Reizes. Das heißt, aua, das tut weh, und unsere emotionale Reaktion auf diese Erfahrung. Opioide helfen, manche Schmerzen erträglich zu machen. Man sagt zum Beispiel, dass hohe Endorphinspiegel Kleinkindern helfen, die vielen Beulen und kleineren Prellungen, die sie bei ihren unbändigen Abenteuern davontragen, zu ertragen. Es ist nicht so, dass die Verletzungen eines Kleinkindes keine Schmerzen verursachen, aber es sind zum Teil die Endorphine, die dafür sorgen, dass Kinder nicht durch Schmerzen entmutigt werden. Ohne einen hohen Endorphinspiegel könnte das Kind vielleicht sogar dazu neigen, seine für das Lernen und die Entwicklung so notwendigen Erkundungen der Welt aufzugeben. Ein Kind, das bitterlich wegen der kleinsten Verletzungen weint und oft als Heulsuse beschimpft wird, hat wahrscheinlich weniger Endorphine und ist weniger abenteuerlustig als seine Altersgenossen. Anatomisch gesehen werden körperliche Schmerzen in einem Teil des Gehirns, dem Thalamus, registriert, aber ihre subjektiven Auswirkungen werden in einem anderen Teil, dem anterioren zingulären Kortex, kurz ACC, wahrgenommen. Das Gehirn erhält die Schmerzbotschaft im Thalamus, empfindet sie aber im ACC. Letzterer Bereich wird aktiviert, wenn wir auf den Schmerzreiz reagieren. Und gerade in der Hirnrinde, im ACC und anderswo, helfen uns Opioide dabei, Schmerzen zu ertragen, indem sie nicht ihre physische, sondern ihre emotionale Wirkung verringern. Eine kürzlich durchgeführte Studie mit bildgebenden Verfahren zeigte, dass der ACC auch dann aufleuchtet, wenn Menschen den Schmerz sozialer Ablehnung empfinden. Die Gehirne gesunder erwachsener Freiwilliger wurden gescannt, während sie mental an einem Spiel teilnahmen, von dem sie dann plötzlich ausgeschlossen wurden. Selbst diese milde und offensichtlich künstliche Ablehnung machte sich im ACC bemerkbar und verursachte Gefühle der Verletzung. Mit anderen Worten, wir fühlen körperliche und emotionale Schmerzen im selben Teil des Gehirns. Und das wiederum ist entscheidend für unsere Bindung an andere, die uns wichtig sind. Warum hat die Natur das Opioidsystem von Säugetieren für die Reaktionen auf körperliche und emotionale Schmerzen verantwortlich gemacht? Aus einem sehr guten Grund: wegen der völligen Hilflosigkeit des jungen Säugetiers und seiner absoluten Abhängigkeit von der Fürsorge der Erwachsenen. Körperliche Schmerzen sind ein Alarmsignal. Wenn ein Kind mit Bauchschmerzen aufwacht, gerät sein ACC auf Hochtouren und es gibt jedes nur erdenkliche Signal, um seine Betreuer sofort an seine Seite zu rufen. Für das kleine Säugetier sind emotionale Schmerzen ein ebenso wichtiges Alarmsignal. Sie warnen es vor der Gefahr einer Trennung von denjenigen, von denen es abhängig ist. Das Empfinden dieses emotionalen Schmerzes löst das Verhalten des Säuglings aus. Ultraschallvokalisierung bei Rattenwelpen und mitleiderregendes Schreien bei Menschenbabys, die die Eltern dazu bringen sollen, zurückzukommen. Die aufmerksame Anwesenheit des fürsorglichen Erwachsenen löst im Gehirn des Säuglings die Ausschüttung von Endorphinen aus, was zu seiner Beruhigung beiträgt. Ein Kind kann auch emotionalen Stress erleben, wenn ein Elternteil zwar körperlich anwesend, aber emotional nicht verfügbar ist. Selbst Erwachsene kennen diese Art von Schmerz, wenn jemand, der uns wichtig ist, körperlich anwesend, aber psychisch abwesend ist. Dies ist der Zustand, den der wegweisende Forscher und Psychologe Alan Shore als Proximal Separation, als anwesende Abwesenheit, bezeichnet hat. Da die Abhängigkeit des Kindes sowohl emotionaler als auch physischer Natur ist, wird ein Kind, das eine emotionale Trennung spürt, unter normalen Umständen versuchen, sich wieder mit dem Elternteil zu verbinden. Auch hier wird die liebevolle Reaktion der Eltern das Gehirn mit Endorphinen überschwemmen und das Unbehagen des Kindes lindern. Wenn das Elternteil nicht oder nicht angemessen reagiert, werden keine Endorphine freigesetzt und das Kind wird seinen eigenen unzulänglichen Bewältigungsmechanismen überlassen, zum Beispiel dem Hin- und Herschaukeln oder Daumenlutschen als Mittel zur Selbstberuhigung oder um die Situation auszublenden und seinem Leid zu entkommen. Kinder, die nicht die aufmerksame Anwesenheit der Eltern erlebt haben, sind, wie wir hören werden, einem größeren Risiko ausgesetzt, später im Leben durch chemische Drogen externe Befriedigung zu suchen. Entsprechend dem effizienten, vielseitigen Recycling chemischer Substanzen in der Natur sind Endorphine auch für Erfahrungen von Vergnügen und freudiger Erregung verantwortlich. So erleben Kleinkinder und Mütter, Liebende, spirituell Suchende und Bungee-Springer, ja, Bungee-Springer, euphorische Zustände, in denen Endorphine eine Schlüsselrolle spielen. Eine Studie fand heraus, dass sich der Endorphinspiegel im Blut von Bungee-Springern in der halben Stunde nach dem Sprung verdreifacht hatte und mit dem Grad der berichteten Euphorie korrelierte. Je höher der Endorphinspiegel, desto größer die euphorischen Gefühle. Während die Opioidrezeptoren des Gehirns die natürlichen Schablonen für das Belohnungs-, Beruhigungs- und Verbundenheitsgefühl sind, werden diese auch durch Betäubungsmittel ausgelöst und spielen bei anderen Süchten ebenfalls eine Rolle. In einer Studie mit Alkoholikern war die Aktivität der Opioidrezeptoren in mehreren Hirnregionen vermindert, was mit einem erhöhten Verlangen nach Alkohol einherging. Die Aktivierung der Opioidbahnen und die daraus resultierende erhöhte Endorphinaktivität verstärkt auch die Wirkung von Kokain. Wie beim Alkohol bedeutet eine geringere Endorphinaktivität ein größeres Verlangen nach Kokain. Die Aktivierung der Opioidrezeptoren trägt ebenfalls zum Genuss von Marihuana bei. Kurz gesagt, der lebensstiftende, opioide Liebes-, Genuss- und Schmerzapparat ist die Einstiegsstelle für narkotische Substanzen in unser Gehirn. Je weniger wirksam unser eigener innerer chemischer Glücksapparat funktioniert, desto mehr werden wir getrieben, Freude oder Erleichterung durch Drogeneinnahme oder durch andere Zwänge zu suchen, die wir als lohnend empfinden. Der wahre Charakter des Hochgefühls durch Opium wurde von einer 27-jährigen Sexarbeiterin beschrieben. Sie hatte HIV und ist mittlerweile gestorben. Das erste Mal, als ich Heroin nahm, berichtete sie mir, fühlte sich das wie eine warme, sanfte Umarmung an. Dieser Satz drückt ihre ganze Lebensgeschichte aus und fasst die psychischen und chemischen Begierden aller nach Drogensüchtigen zusammen.